Probe-Podcast. Beim gemütlichen Talk im Proberaum. Mit unseren Moderatoren. Herr Raumwelle. Tobi. Und Herrn Notstrom. Viel Spaß.
Ja, hallo, willkommen zum Probe-Podcast.
Ne? Genau, hier ist wieder der Thomas aus Hamburg, der Herr Notstrom und an der Autobahn sitzend, so ganz im Kraftwerkschen Stil haben wir den Tobi.
Ja, guten Abend, mit der besten Internetverbindung aller Zeiten.
Ja, genau.
Ich habe einen Buffer von 40 Millisekunden.
Stört dich nicht der Autoverkehr? Nein, 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 nein.
Ne, ganz, also Sascha kann das ja rausrendern.
Das kriege ich nicht.
Mein Raum hat mehr Gehalt. Wir machen eher die Kleinkinder da auf der gegenüberliegenden Straßenseite.
Tobi, so. Das kriegen wir. Die kleinen Kinder hören wir nicht. Wir hören nur den LKW, der da gerade vorbeidonnert.
Das kriege ich nie in dem raus.
Nee. Na gut, ich drücke hier auf Mute.
Das bleibt jetzt drin. Also Tobi live von der Autobahn.
Der
Bundesstraße hat er gesagt.
Ich habe von den ursprünglich, Bundesstraße, Hauptstraße, hier Transitstraße, nennt es wie es will. Ich habe von den ursprünglichen 80% noch 70 übrig. Wenn ich weg bin, bin ich weg.
Das kriegen wir.
Wir hätten um 20 Uhr anfangen sollen, dann wäre ich bei McDonald's gerockt.
Das wäre auch nicht schlecht gewesen.
Naja.
Wir sind aber heuer nicht ganz alleine. Wir haben schon wieder oder mal wieder oder endlich mal wieder einen Gast. Ihr könnt euch was aussuchen. Wir haben uns gedacht, wir laden mal wieder jemanden ein, der sozusagen mit den Musikinstrumenten, über die wir hier so immer täglich, nicht täglich, sondern zweiwöchentlich reden, da laden wir mal jemanden ein, der die Dinge auch tatsächlich benutzt. Und wir haben uns den Boris eingeladen. Boris.
Hallo.
AKA Jogginghaus, Labelbetreiber, Musiker, Label von Seil Records. Herzlich willkommen, Boris.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Boris, ich oute mich mal. Ich bin ein Riesenfan von deinem Label und auch von dir als Künstler, als Jogginghaus.
Das freut mich, dankeschön.
Du hast mich sozusagen, ich habe dich vor ein paar Jahren entdeckt, noch bevor es mit Corona losging, also so also 2017, 2018.
Die alte Zeit.
Die alte Zeit, genau. Das alte Normal.
Die alte Zeitrechnung, ja.
Und du hast mich sozusagen mit deiner Musik immer bei meinen Meditationen und auch bei meiner Rückengymnastik begleitet. Daran merkt man, dass ich meine Rückengymnastik sehr langsam durchführe. Du bist nämlich ein Künstler, der viel Ambient-Musik macht, aber auch, wie würdest du deine Musik selber bezeichnen?
Ich habe keine Ahnung. Ich denke, dieses Ambient-Ding ist so ein bisschen fast schon ein Modebegriff, aber ab einem gewissen Punkt hat es angefangen, elektronische Musik ohne Drums zu beschreiben. Und das, so würde ich es auch nennen. Es ist einfach entspannte elektronische Musik, meistens ohne jegliche Art von Percussion. Und Ambient kommt dem am nächsten. Ich bin aber auch nicht so gut mit so Subgenres. Also falls jemand einen besseren Begriff kennt, gerne.
Chill? Nee.
Nee.
Das ist, glaube ich, noch was anderes, nee. Oder? Chill-Out-Musik?
Nee, das ist mir so mit so Delfinen schlecht gerendert im Weltall. Da sehe ich mich nicht so. Ich bin eher ein bisschen rauschiger, mehr so im Wald sitzend, akustisch gedacht. Ja, hätte ich gesagt. Weniger Weltall, mehr Wald.
Du hast, glaube ich, auf eurer Label-Seite, darf ich eure sagen? Oder bist du sozusagen der Alleinmacher von der?
Also Menschen? ich bin schon das Label, aber ich mache jetzt nicht die Designs für Artwork und so weiter und auch nicht das Mastering. Aber also ich habe mit Aoki und Matsumoto auch hier in Frankfurt ein festes Design-Team, die schon an jetzt an jeder Veröffentlichung halt auch mitgearbeitet haben. Und dann hielt ich es für nicht 100% schizophren, wir zu sagen, dass es irgendwie besser klingt. Aber jetzt so, was die reine die Alltagsabwicklung angeht, das bin schon ich. Mhm.
Worauf wollte ich hinaus mit meiner Frage? Ich muss kurz überlegen.
Die Label-Website.
Genau. Du hast dort eine Beschreibung, eine Definition, für was euer Label steht. Magst du das nochmal den Zuhörern erzählen? Ich fand das sehr schön.
Ich weiß jetzt gar aus dem Kopf manchmal, was ich da hingeschrieben habe. Ich bin mir Messer so selten auf der eigenen Website. ach ja, genau. Ja, es ist Seil Records, ist ein Label, was sich der nahezu unmöglichen Aufgabe gewidmet hat, die Welt ein bisschen optimistischer zu machen. Und ja, so sehe ich das auch. Also meine Musik ist ruhig und entspannt und die, aber nicht belanglos, hoffe ich zumindest. Und in verschiedensten Ausprägungsformen gilt das auch für die anderen Künstler auf dem Label. Die klingen nicht oder sollen auch gar nicht alle gleich klingen. Das wäre uninteressant. Aber dennoch, ich finde, ich bündel dieses Credo, kommt da schon zur Geltung. Und ja, es ist, alles ist schrecklich, aber manchmal gibt es trotzdem nette Musik im Hintergrund. So sehe ich das, ja.
Du hast ja nach der Definition von Ambient-Musik gefragt. Es gibt von Brian Eno, es ist ja auch einer von den Künstlern, die genau, quasi, ich sag mal, dieses Genre geprägt haben in einer moderneren Zeit. Ambient-Musik ist ja schon ein bisschen älter, kommt so aus den 20er Jahren des letzten Jahrtausends, aus den 1920er Jahren. Insofern könnte sagen, wir feiern mit diesem Genre jetzt einen Geburtstag. Ne, wir haben jetzt auch 20er Jahre. Und Brian Eno hat mal gesagt, dass Ambient-Musik für ihn sozusagen einfach so im Hintergrund laufen kann, ohne aufdringlich zu sein, aber eine angenehme Atmosphäre schafft.
Das ist auch der Urgedanke. Ich finde, dass sowohl meine als auch die Musik auf meinem Label, aber auch als alles, was man sozusagen aktuell oder das meiste, was man aktuell darunter versteht, nicht mehr ganz diese Definition trifft. Also ich denke, die Musik ist schon aufdringlicher geworden als in dem Urbegriff. Also ich finde, das heißt nicht, dass die jetzt total rampensaumäßig platziert ist, aber nicht mehr, ich würde sagen, nicht mehr so 100% nur im Hintergrund wie der Ursprungsgedanke. Und deswegen meinte ich, ist das ein bisschen so ein Modebegriff. Oder es hat, ich finde, es ist wie eine Art von Lautverschiebung. Also das beschreibt, finde ich, heute mehr Musik, die einfach nur, also es gibt, wenn man an elektronische Musik denkt, ist die meistens in irgendeiner Form, sag ich mal, im weitesten Sinne Club-orientiert. Im aller weitesten Sinne, auch wenn man die auf dem Sofa hört und nicht im Club. Aber und dann gibt's halt die gar keinen Beat hat. Und das würde dann irgendwann vom Internet unter Ambient gebündelt.
Ja, ist ja auch einfacher für die ganzen Streaming-Anbieter, denn irgendwie irgendeine Art von Musik dann halt irgendwie zu kategorisieren, in eine Schublade zu packen, ist natürlich dann auch einfacher für die Leute, die dann entsprechend zu finden. Ne?
Wobei man will ja, dass es den Streaming-Anbietern gut geht. Das ist A und O.
Um mal so ein paar Namen zu nennen, du hast da doch relativ auch, ich sag mal, namhafte Leute auf deinem Label, auf Seil Records versammelt. Da gibt es zum Beispiel den Arbeni, den ich auch sehr schätze. Der hat auch viel zuerst auf YouTube veröffentlicht und dann ist er sozusagen dann auch bei dir mit seinem Album gelandet, Paperback.
Penny Paperback, das ist ein Split-Album.
Entschuldigung.
Die beiden haben zusammen ein Album gemacht. Der Austin ist aber jetzt, also ist keiner der Stammkünstler auf meinem Label, der bringt mehr auf Doe in Belgien raus. Aber ja, wir sind Freunde und der hat auch bei mir was rausgebracht, aber hätte ich jetzt nicht als so eine Art, der steht nicht, ist kein Gesicht meines Labels, das fände ich jetzt anmaßend quasi. Aber wir machen bestimmt mal wieder was in der Zukunft zusammen.
Dann hast du den guten Hainbach bei dir auch, sozusagen. Ja. Ich will nicht sagen unter Vertrag.
Das ist, nee, das ist kein Vertrag.
Das ist aber ja eine Zusammenarbeit, ne?
Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind, ob wir beim 6. oder 7. Album zusammen sind. Vielleicht kommt ja bald auch ein neues, wer weiß. Also ja, der Stefan und ich arbeiten schon lange zusammen und auch gerne, hoffe ich. Ich glaube aber schon. Und ja, nee, es ist eine große Bereicherung für das Label. Definitiv.
Genau, ja. Und dann sind halt auch noch viele andere dabei. Und halt du deine, sozusagen deine eigene Arbeit ist halt auch natürlich mit dabei. Ne? Was ich sehr schön fand an deinem Label, deswegen bin ich auch quasi über dich gestolpert damals, dass du auch auf Kassette, also nicht nur so wie manche Labels auf also digital und dann vielleicht nochmal auf Vinyl, nein, du hast auch Veröffentlichungen tatsächlich auf der guten alten Musikkassette, was ich auch schon reichlich genutzt habe, aus deinem Backlog sozusagen, was noch verfügbar war, auch schon bestellt habe. Ich habe an dem schweren Atmen gehört, dass Sascha eine Frage hat.
Nein.
Das ist für dich, glaube ich, auch so ein Faktor in deiner Musik. Ne? Also du hast sehr angerauschte Klänge, die du verwendest.
Ja.
Was ich zum Beispiel persönlich total angenehm finde. Und das kommt natürlich dann, wenn man ein Tape hat, dann auch nochmal so ein bisschen zusätzlich zur Wirkung, würde ich sagen.
Ja, ist ein bisschen das natürliche Umfeld.
Ja, genau.
Von dem Sound, würde ich mal sagen. Aber ja, also Kassette ist ein bisschen auch praktisch, weil Vinyl natürlich für ein Label, also für ein kleines, ist wirklich, wir reden hier von einem sehr kleinen Label natürlich, riskant ist. Ich muss mehrere hundert machen, damit es sich lohnt und in Vorleistung gehen und so weiter. Und dann sollte sich die Platte auch besser halbwegs verkaufen, weil wenn man das ein paar Mal ineinander in den Sand setzt, dann war es das mit dem Label. Während Kassette kann ich halt eine kleinere Auflage in relativ kurzer Zeit herstellen. Und also als ich angefangen habe, war die Frage nur digital, digital und CD oder digital und Kassette. Wenn einen niemand kennt, sind das so, sag ich mal, die drei Wege. Und persönlich, ich war nie so der große CD-Fan, weil aus meiner Sicht ist es halt quasi nochmal die digitale Version auf einem anderen Gegenstand. Mhm. Aber theoretisch, wenn man die unbedingt in einem CD-Player hören wollte, könnte man ja einfach sich auch die Version von Bandcamp, kann man ja auch komprimiert runterladen, man könnte sich die einfach brennen. Ja.
Wenn man sie dann hochgeladen hat, auch als Wave, vorausgesetzt natürlich.
Ja, aber natürlich, auf Seil ist schon alles richtig audiophil. Und die Kassette hingegen klingt halt anders. Die klingt wie eine Kassette. Die hat, und ich finde es genauso wie Vinyl auch anders klingt als die digitale Version. Jeder kann irgendwas besser oder schlechter finden, aber es klingt definitiv anders. Und ich finde es persönlich interessant, wenn man quasi zwei Varianten bekommt. Den Download, der ist immer dabei, automatisch. Das heißt, man hat die klare, gemasterte, sagen wir mal, Originalversion. Und dann hat man aber nochmal eine andere Variante von dem gleichen Album. Plus nahezu alle Leute mögen einfach die Kassette als solches, selbst wenn man sie nicht hört aktiv. Den meisten Leuten kann sie trotzdem ein Grinsen abbringen, weil es irgendwie ein sympathischer kleiner Gegenstand ist. Und das, ja, das finde ich einfach nett.
Gibt's auch Künstler, die von sich aus sagen, nee, also hier Vinyl will ich gar nicht oder Tape will ich gar nicht? Ich will nur digital.
Also nicht bei mir. Irgendwo gibt's die bestimmt, aber ja, also alle Alben sind bis jetzt auf Kassette rausgekommen, vom ersten ab. Dementsprechend, habe ich noch nicht erlebt. Also ich kann mir nicht, ich habe noch keinen Künstler getroffen, der keine physische Version wollte. Vinyl werden alle gern nehmen. Ich würde auch gern alles auf Vinyl rausbringen, aber es geht halt einfach nicht. Das ist unrealistisch. Aber Kassette geht halt.
Wie kam es zu Seil Records? Wie ist das entstanden?
Also ich war immer schon so im Freundeskreis der Typ, der die Musik so in die Runde gebracht hat, der allen Leuten irgendwas empfiehlt oder so. Und ich fand den Gedanken schon immer super, ein eigenes Label zu haben oder zu führen. Gleichzeitig war es aber auch was ich lieber einfach so erzählt habe, als es dann tatsächlich zu machen. Und ich habe das dann halt mal wieder erzählt, ich komme eigentlich aus der Werbung, bei einem, wie auch immer, Meeting, so klingt so förmlich, aber als ich mit den meinen beiden Designkumpels zusammensaß, dann sagten die einfach so, wir können dir ja ein Logo und so machen und so ein grafisches Konzept. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich jetzt mal
Butter
durchziehen.
Bei die Fische, wie
ja, in genau. Sagt, also sie haben das auch dann genau. Innerhalb kürzester Zeit war dann das Logo da und so. Und dann dachte ich, jetzt muss ich auch mal ein paar Sachen rausbringen, weil es wäre irgendwie unhöflich. Und dann lief es eigentlich besser, als ich erwartet habe. Also zumindest, und damit meine ich kein Minus, ja. Und dann dachte ich, dann kann ich ja einfach weitermachen. Und so ist das die spannende Geschichte, wie das Label entstanden ist. Aber ja, ich hatte es schon immer so im Kopf, aber halt einfach nicht gemacht. Dann hat sich die Möglichkeit
ergeben.
Und so
die Idee zu sagen, ich nehme jetzt ein paar von den Sachen, die ich jetzt veröffentlichen will. Ich mache da ein paar YouTube-Videos raus, weil du hast ja auch doch würde ich mal schon sagen, relativ erfolgreichen YouTube-Kanal.
Ja, ach, ich will, die habe ich schon ewig nicht mehr bedient, tatsächlich. Aber nee, YouTube-Musik, die YouTube-Sachen sind für mich persönlich, also ich rede jetzt nur von mir, nicht von den, zum Beispiel der Heinbach hat ja einen super erfolgreichen Kanal.
Ja, der ist super.
Mein YouTube ist so eine Art Resteverwertung. Also der Großteil meiner Musik, den nehme ich in einem Take, also nicht beim ersten Take, aber in einem Take auf, also kein Multitracking. Und dementsprechend ist jeder Track ein bisschen auch wie eine Live-Performance, was dazu führt, dass ich auch eine Kamera in der Nähe platzieren kann und halt mitfilmen. Und es ist dann tatsächlich die Albumversion sozusagen. Es ist irgendwann habe ich aber dann doch ein bisschen aufgehört, das zu machen, einfach weil ich keine Lust hatte. Aber es war einfach ein angenehmer Nebeneffekt, dass das möglich war. Und dann habe ich es einfach gemacht. Aber bei mir persönlich steckt hinter YouTube kein ausgeklügeltes Marketingkonzept, sondern das ist einfach, die Videos, es war möglich, also habe ich einfach auf Aufnahme gedrückt. So.
Also die ersten Videos, die du auf deinem Kanal Jogging House gepostet hat, das war vor 12 Jahren.
Ja, ach ja, ja, die, das war noch lange vor Seil, das war noch mit Beats.
Genau.
Ja.
Und dann so mit Seil, da ging es dann, glaube ich, los, wahrscheinlich so vor 6 Jahren.
Ja, 7 jetzt schon fast.
7 jetzt fast schon, genau.
Und, ja, nee, die, genau. Die ersten
zuletzt Videos, vor 2 Monaten hast du was gepostet.
Genau, Drift. Aber das ist aber sozusagen Werbung. Das ist für eins meiner Soundpacks ein Demo-Video.
Genau, das ist eine wunderbare Überleitung, weil du bist ja dann neben dem Ganzen, was du sonst so machst, bist du halt auch Sounddesigner.
Genau.
Was zum Beispiel für Elektron, für den Digitone ein Soundpack gemacht.
Ja, unter anderem.
Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Ich weiß, dass du sehr gerne mit Elektron-Geräten arbeitest. Das glaube ich auch. Also zumindest die Digi-Serie hast du, glaube ich.
Ja.
Syntakt hast du, glaube ich, auch. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Hast du dir gedacht, jetzt mache ich ein Soundpack für Elektron und das biete ich denen dann an? Und dann reißen sie mir das aus den Händen? Oder wie kam es dazu?
Ich kenne die, Elektron ist die, ich bin jetzt eigentlich nicht so firmennah, aber Elektron war schon immer irgendwie ein Unternehmen, was mich so ein bisschen mich kannte und auch im weitesten Sinne gefördert, und damit meine ich aber im Sinne von Teilen meiner Musik, nicht finanziell, aber trotzdem ein Unternehmen, was mir, dem ich irgendwie aufgefallen bin. Und ich kannte den, die sind beide jetzt nicht mehr da, aber den Thomas und den Cenk schon super lange, ist jetzt schon, glaube ich, 12 oder 13 Jahre, einfach so. Also da war der Cenk noch gar nicht bei Elektron. Ja, irgendwie bin ich den, ich mag die beiden und irgendwie sind wir einfach in Kontakt geblieben und ich habe halt ursprünglich, ich glaube damals, als ich ursprünglich den Kontakt mit denen geknüpft habe, war die Octatrack halbwegs neu, habe ich viel mit dem Ding gemacht und Digitakt auch und dann kam der Digitone raus und ich weiß gar nicht, ob mein Soundpack das erste war. Ich will es jetzt nicht falsch sagen. Vielleicht ist es auch nicht so.
War eines der ersten.
Ja. Und der, ich weiß gar nicht, einer von beiden hat einfach gefragt, ob ich eins machen will. Weil die wussten, dass ich so halt ganz gerne auch mal einfach nur Töne mache. Aber ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie der Dialog genau lief. Aber das ging jetzt nicht. Vielleicht habe ich auch gesagt, habe ich denen auch geschrieben, dass ich das Ding haben will. Und dann haben sie gesagt, da musst du aber Töne für machen. Es kann auch sein. Also eins von beiden. Aber wir haben einfach gesprochen und irgendwie war klar, dass dieses Gerät mal hier landen soll. Ja. Und ja. Und ich habe auch für den Analog 4, es gibt kein Soundpack, da bin ich in irgendeinem Teil eines Pakets und auch bei dem Octatrack MK2 bin ich bei irgendeinem, also meine Sachen sind auf verschiedenen, und im Syntakt habe ich auch eins. Ja. Also ich bin in verschiedenen
Elektronen. Das wusste ich gar nicht.
Ja, das Syntakt ist das Letzte, was ich für Elektron gemacht habe.
Auch ein eigenes Soundpack.
Auch ein eigenes Soundpack, das heißt Soft Spoken.
Ah, okay. Gibt's da auch ein Video zu?
Soll
ich gleich mal gucken hier.
Da gibt's, habe ich doch aufgenommen. Da gibt's so kurze, ja, so ein Demo-Video, also wo ich mal ein paar Patches für ein paar Sekunden jeweils anspiele.
Ja, genau. Softspoken Soundpack-Demo.
Ja.
Sehr schön. Hat auch glatt 8371 Aufrufe bisher, wenn man dem YouTube-Algorithmus vertrauen kann.
Nee.
Doch? Also fast 10.000 Aufrufe. Wenn jeder Klick ein Kauf ist, dann hat sich das schon gelohnt für Elektron.
Ja, für Elektron, nicht für mich.
Nein. Darüber reden wir jetzt nicht, was du da für interne Vereinbarungen mit Elektron hast. Das geht uns nichts an.
Aber ich verkaufe auch meine eigenen, um halt hier schon mal, wenn wir schon beim Thema sind, ja dann.
Ja, erzähl mal.
Auf Gumroad.
Was hast du denn da noch?
Letzten Sommer angefangen. Also ich habe halt immer mal für Firmen was gemacht, auch für Novation und so und wurde auch immer mal angefragt. Teilweise aber es dauert sehr lange, ein Soundpack, zumindest für mich dauert es sehr lange. Ich weiß, manche Leute können es vielleicht schnell, aber ich halt nicht. Und dementsprechend manchmal lohnt es sich einfach nicht. Auch wenn sozusagen die Anfrage sehr schmeichelnd ist, ich bedenke, dass ich dann irgendwie 4 Wochen jeden Tag daran arbeite, dann und der Stundenlohn dann so im Cent-Bereich ist, dann war das einfach nicht mehr so, in manchen Fällen nicht mehr so realistisch. Und ich mache das aber einfach gerne. Ich mach gerne Sounds und dachte, dann kann ich ja mal vielleicht selbst versuchen, was rauszubringen und habe sozusagen für Ableton, also nicht die Firma Ableton, sondern für Live, also die Plattform, 2 Soundpicks gemacht. Das eine ist Sample-basiert, da kann man die Samples, wenn man kein Ableton-Nutzer ist, auch die Samples im normalen Sampler verwenden oder aber in von mir zusammengebauten Preset Instrument Racks, wie sich das in Ableton nennt, Ableton Live, in Live müsste man eigentlich sagen, nicht in Ableton, gell? Wie sie das in Live nennt. Und das heißt Sonic Beds Volume 1 und dann habe ich später Ende letzten Jahres nochmal eins rausgebracht, das auf dem Drift Software Synthesizer von Ableton.
Das ist der neue, ne?
Das ist der neue. Und also den habe ich rausgesucht, weil der in allen Versionen von Live drin ist, also Intro, Normal und so weiter. Da dieses Pack kann man nur als Ableton-Nutzer nutzen. Aber ja, die beiden habe ich fertig gemacht und das ist bis jetzt, es läuft sehr gut eigentlich. Also überraschend gut, muss ich sagen. Und ich habe dann, also es ist kein, das erste Mal auch, dass ich ein Paket für Software gemacht habe, nicht für Hardware, also keine Presets für irgendwelche existierenden Geräte. Mhm. Aber der Grund war einfach, weil Ableton natürlich sehr verbreitet ist. Und ich dachte, so kann ich möglichst viele Leute erreichen und ja, so war das. Okay.
Und du hast natürlich, wenn du selber so ein Soundpack sozusagen auf eigene Verantwortung ausbringst, dann bist du natürlich auch ein bisschen unabhängiger. Ne? Du musst dann nicht irgendwelche Wünsche von irgendwelchen Herstellern erfüllen.
Ja, gut, die Wünsche, die die Hersteller mir geben, sind, muss ich fairerweise sagen, sind sehr, außer bitte
mach mal einfach.
Ja, sind die Wünsche meistens sehr, also wirklich sehr human. Aber nee, ich mag gerne meine eigenen Sachen machen. Unabhängig jetzt, also einfach grundsätzlich. Und ich baue auch gerne mal so eine Marke auf oder sowas. Und deswegen war das für mich relativ naheliegend mit dem, das für mich, also einen eigenen Kanal sozusagen mit dem auf der Gumroad-Seite da zu erschaffen. Jetzt im Moment sind halt nur 2 Pakete drin. Das ist einer meiner guten Vorsätze für dieses Jahr, dass da noch ein paar dazukommen, dass die nicht so einsam aussehen, da die Webseite. Aber finde ich unheimlich spannend. Ist eins meiner Lieblingsprojekte zurzeit.
Wenn man sich so deine Videos anschaut, was übrigens finde ich auch immer schön anzuschauen sind, also das ist auch etwas fürs Auge. Du hast natürlich auch neben den Elektronengeräten hast du die, wie heißen sie, die mit dem Holz?
Seat Lombarde.
Ja, genau. Du hast viel Seat Lombarde im Einsatz. Und du hast aber auch ein relativ, ja, was heißt relativ? Du hast halt ein Eurorack-Modularsystem.
Ja.
Das wäre doch eine gute Grundlage, um vielleicht daraus nochmal so ein Soundpack zu machen, ne? So ein Sample-basiertes.
Ich meine, diese Sonic Beds, fast alle Sounds sind aus dem Modular. Ich bin aus irgendeinem Grund, wenn ich Soundpacks mache, sind die meistens aus analoger, also Sample-basierte meine ich natürlich, sind die aus analoger Quelle und einfach, weil es gibt keinen speziellen Grund, außer dass es mir mehr Freude macht. Aber und mein Modular-Case ist da irgendwie für mich immer die erste Station. Es ist sehr haptisch und so kann ich einfach, ich lasse dann quasi die Bandmaschine oder den Computer einfach mitlaufen und patch Sounds zusammen und am Ende schneide ich raus, was werden könnte, sozusagen. Mhm. Aber ja, also wenn ich das nächste mache, wird die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass das wieder stark zum Einsatz kommt.
Wie kommst du auf deine Ideen? Probierst du einfach so lange, bis du sagst, das hört sich gut an? Oder musst du vorher, ne, der Stimming hat das mal irgendwann mal erzählt in einem Interview, dass er erstmal eine kifft und dann in der Stimmung ist, um Musik zu machen. Wie ist das bei dir? Wie kommst du dazu? Wie kommst du zu deiner Musik? Wie kommst du zu den Sounds?
Ich mach die einfach. Also ich komme aus der Werbung. Ich bin's gewohnt, unter Zeitdruck kreativen Output zu liefern. Das mache ich jetzt zwar schon eine Weile nicht mehr, aber trotzdem ist das, ich habe das halt gelernt und ich setze mich dann hin und sage, ich mache jetzt ein Album und dann mache ich ein Album. Das ist so das Geheimnis.
Ist das, ist es das, du hast auf deinem YouTube-Kanal, hast du dich selber beschrieben als Naiv-Synthesist?
Ja.
Ist es das, dass du einfach da ganz unbefangen
und
quasi wie so ein Kind ganz unschuldig rangehst und sagst, ich mache jetzt einfach und ich mache so, wie ich will?
Genau, so ist das so. Also ich bin Autodidakt, ich habe keinerlei, also wirklich gar keinen musikalischen Background. Ich habe nie in einer Band gespielt. Ich kann keine normalen Instrumente spielen. Ich kann keine Noten lesen. Nichts dergleichen. Okay. Ich probiere einfach rum. Ich weiß natürlich schon, wie die Sachen funktionieren. Irgendwann, irgendwann schnallt man es ja dann. Aber ich versuche, so gut es geht, mir diesen spielerisch ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber trotzdem, sagen wir mal jetzt so für das Gespräch, den spielerischen Ansatz mir so gut es geht zu bewahren und einfach, also mein Ziel ist einfach nur Freude zu haben für so und so lange Zeit, wie das halt läuft, und ich möchte das möglichst ausreizen, und deswegen mache ich die Sachen, die ich mache. Es ist simpel, aber es zumindest für mich funktioniert.
Ich finde, das hört man auch.
Ja, schön.
Also es ist, ich habe zum Beispiel dein Album Wood, das höre ich dann gelegentlich mal, wenn ich dann einen Spaziergang mache hier durch die Stadt, setze ich mir die Kopfhörer auf und dann starte ich das Album und dann kann ich quasi zwar meine Umgebung sehen, aber ich lausche dann einfach diesen melodiösen, sanften Klängen, die da
ja
komponiert worden sind. Ich überlege gerade, in welche Richtung ich das Gespräch jetzt lenke, ob ich das eher technisch mache oder auf eine andere Ebene lenke.
Was die Hörer tendenziell interessieren könnte.
Ja, das die interessiert, glaube ich, alles.
Das ist doch schön.
Hoffe ich zumindestens. Ich gehe eher in die Richtung, was mich interessieren könnte oder was vielleicht meine beiden Mitmoderatoren interessieren könnte. Habt ihr noch Fragen? Fällt euch da irgendwas ein, was ihr gerne wissen möchtet?
Ich denke nur gerade über diesen spielerischen Ansatz nach. Wenn ich überlege, andere Leute, die wir auch zu Gast hatten, so wie den Martin, der da zwei abgeschlossene Musikstudien hat.
Martin Stürzer, ja.
Ja, und da wirklich auch akademisch dran geht. Und dann halt so wie jetzt, so total so, ich mach das mal so, so ganz so, wie es mir gefällt.
Aber es klingt immer nach Jogginghaus, das möchte ich nochmal betonen. Also wenn du dir seine Sachen anhörst, ich weiß nicht, ob du da vorher reingehört hast, Sascha.
Ja klar, da habe ich reingehört, ja.
Und es klingt auf jeden Fall, genau wie bei Martin, auf jeden Fall immer nach Boris.
Es hat einen Fingerabdruck.
Ja, das ist mein, also nicht nur, ich denke, das gilt für jeden Künstler sozusagen, der Geschmack, also wenn man Musik macht, trifft man ja quasi pro Stück, was weiß ich, 1000 Entscheidungen, ganz kleine. Also mache ich den Filter weiter auf oder mache ich den Filter weiter zu, mal jetzt so ganz technisch gesprochen. Und das ausschlaggebende Kriterium für jede dieser kleinen Entscheidungen ist ja einfach nur mein Geschmack. Was finde ich gerade besser? Mag ich meinen Bass gern wärmer oder mag ich den lieber ein bisschen knallender? Meistens wärmer. Aber dementsprechend kann ich ja gar nicht anders als ich selbst sein. Also denke ich, hört man am Ende, auch wenn ich hoffe, dass die Alben schon dass die eine eigene Identität zueinander haben, möchte ich aber natürlich schon, dass die nach mir klingen und nicht nach irgendjemanden. Aber das beeinflusst, also ich denke nicht drüber nach, während ich einen Track mache, halte ich jetzt nicht inne irgendwie in der Mitte und sage, ist das jetzt ein Jogginghaus-Track oder was weiß ich, am Ende, das ist halt einer. Aber aus irgendeinem Grund, die Sachen fügen sich, nicht aus irgendeinem Grund, aber einfach, weil ich denke mal, irgendwie eher so instinktgetrieben vorgehe, sind halt die Sachen, ich mag die Stücke und ich mag die einzelnen Sounds in den Stücken, und es gibt eine gewisse Klangpalette, die ich nicht mag, und es gibt eine, die ich mag, und dann entscheide ich mich halt dann schon für die, die mir gefällt, und dementsprechend fügt sich das dann wahrscheinlich im Großen und Ganzen irgendwie zu einem Werk zusammen. Aber ich denke, es ist einfach nur eine Summe vieler kleiner geschmacklicher Entscheidungen. Und jeder hat einen anderen Geschmack, und dementsprechend klingt immer nach der Person. Zumindest sagen wir mal ab einer gewissen Erfahrung wahrscheinlich. Wenn man jetzt gar nicht weiß, wie irgendwas funktioniert, dann klingt es erstmal wie das Gerät.
Ja, das finde ich eine sehr schöne Beschreibung, ne? Wenn man drüber nachdenkt, das stimmt. Und das macht eigentlich jeder Künstler. Jeder, der irgendwie...
Ja, egal, ob ich jetzt Musik mache oder auch malen. Oder
ja, natürlich.
Klar. Ja. Also auch wenn ich koche.
Ja, genau, richtig. Nehme ich jetzt eine Prise Salz mehr oder eine Prise Salz weniger?
Aber trotzdem hat jeder dabei seine eigene Handschrift.
Ja, ganz genau, ja. Mache ich kleine Würfel oder große Würfel? Ja, Sascha ist Koch. Du bist Koch, Sascha.
Nein, ich bin nicht Koch, ich bin Hobbyist.
Hobby. Auch als Hobbyist Koch ist man Koch. Weil am Ende kommt ja was raus, was du essen kannst. Und dir dann hoffentlich auch gut schmeckt.
Ja, sagen wir mal so 99%.
Das ist doch ganz okay.
Ich überlege gerade. Lass uns noch mal ein bisschen auf die Technik eingehen. Mhm. Beziehungsweise noch ein bisschen, noch mal einen Schritt zurück und noch mal vorher die Frage, du machst ja sehr viel sozusagen in the house, also die Videos ist klar und auch wenn man so ein Album produziert, macht man das halt wahrscheinlich viel dann in seinem Studio, Home Studio, wo auch immer. Siehst du dich auch als Live-Künstler? Bist du auch jemand, der sich mit anderen Leuten trifft und sagst du, hier komm, jetzt machen wir hier mal eine Jam-Session? Wir hatten zum Beispiel mal den Florian Anwander da, der trifft sich halt regelmäßig mit einer Gruppe von Leuten und die machen dann halt Live-Musik zusammen, elektronische Live-Musik. Wie ist das bei dir?
Nee. Also ich Live-Musiker im Sinne von, dass ich live auftrete, ja, aber alleine, also halt eine Show oder ein Set, sagt man, glaube ich. Aber jetzt so im Sinne von kollaborieren, ob oder bandartige Konstrukte, nee, das ist nicht, ich komm da nicht her, ich fühle mich da auch unwohl und ich habe ein Kollaborationsalbum mit dem Benoit Piolat, aber der in New York sitzt, haben wir das sowieso nicht in einem Raum gemacht, sondern halt Dateien hin und her geschickt, ja. Und das war auch ein wirklich schöner Prozess, aber das war trotzdem quasi wie also zwei Solo-Projekte, die dann halt zusammengeführt werden sozusagen oder beziehungsweise die schrittweise sich ergänzen, ist besser formuliert. Aber jetzt so mit anderen Leuten live im Raum, ich möchte da gar nicht beobachtet werden und ich möchte aber auch eigentlich nicht sprechen. Also ich beantworte jetzt natürlich gern eure Fragen. Und hoffentlich wirklich auch halbwegs wach, aber ich bin jetzt eigentlich nicht so der Typ, der redet, wenn er nicht muss. Also ich möchte eigentlich nur in meinem Kopf sein und möglichst gar nichts von der Außenwelt mitkriegen.
Auch wegen deines Berufs als
mittlerweile ist das tatsächlich mein Beruf, aber mein Werdegang war das vorher. Ich bin ein bisschen ein Eigenbrötler. Ich mag da nicht noch jemand anderen dabei haben und ich mag gern Sachen halt, wie ich sie mache. Ich habe da gar nicht so ein großes Interesse an anderen Meinungen. Die sind alle okay. Jeder hat ja eine. Aber ich muss die gar nicht so zwingend hören.
Ich kenne das, ja.
Ja, also dementsprechend, nee, ich weiß auch gar nicht so richtig, es fällt mir schwer, da überhaupt eine Sprache zu finden, wenn jemand mehr, also Musik, Theorie und so weiter beherrscht, dann kann man halt sagen, ich sag jetzt einfach irgendwas, ich weiß nicht, wovon ich rede, aber wir machen jetzt hier irgendwas Moll, D, ja, und dann sagen die anderen, ja klar, gut. Spiele ich das Instrument jetzt so und dann passt das irgendwie alles zusammen und das ist auch schön, aber ich weiß da gar nicht, was die genau von mir wollen und ja.
Also das heißt, um die Frage nochmal anders zu formulieren, du bist jetzt nicht der, du bist kein Live-Act.
Doch, alleine.
Das hat er ja gesagt, dass alleine macht.
Missverstanden. Ja, alles aber klar. Nicht,
da steht keine, da musizieren in dem Moment keine anderen Leute, nur ich.
Alles.
Es kann halt sein, also wie viele Sachen in der Welt sind ja quasi mehrere Auftritte an einem Tag, die davor oder danach kommt dann noch jemand, das ist dann der Heinbach noch oder so, aber der tritt ja auch alleine auf und ich vorher auch alleine. Das mache ich auch ganz gern, aber nicht super viel. Das ist mehr so ein Nebending, ist jetzt nicht mein Hauptaugenmerk.
Wie bereitest du dich vor? Bist du jemand, der da viel übt, oder ist das eher so improvisiert?
Ein bisschen übe ich schon. Ich mag es gerne, dass es halb improvisiert, halb vorgefertigt ist das falsche Wort. Also ich performe gerne quasi Varianten von meinen Tracks. Ich persönlich, wenn ich auf Konzerte oder Shows gehe, ich mag gerne, als Zuhörer im Publikum, ich mag den Moment, wenn ich einen Track wiedererkenne. Wenn ich jetzt irgendeinen Künstler wirklich gerne mag und die Band oder was auch immer spielt dann halt das Stück und es geht los und ich denke, ah, cool, ja, vom ersten Album oder so. Und ich finde das immer einen schönen Moment. Ich kann jetzt nicht immer mutmaßen, dass alle Leute, die auf einer Show von mir sind, auch alles kennen oder überhaupt irgendwas kennen. Aber rein theoretisch kann es ja so sein. Und ich finde es schön, quasi einen Wiedererkennungswert in den Stücken zu haben. Also sind das meistens quasi, ich habe die Versatzteile oder die wichtigsten Teile eines, die ein Stück zu dem Stück machen, aus meiner Sicht. Also jetzt sagen wir mal einfach gesagt, die Melodie habe ich dann in irgendeiner Form dabei. Aber dann, ich baue das vielleicht anders zusammen und ich ergänze auch andere Sounds, die ich dann tatsächlich live spiele, dazu. Aber ich orientiere mich sozusagen an den Grundbestandteilen von den jeweiligen Tracks. Also es ist halb improvisiert, halb einstudiert. Oder ich weiß nicht genau, wie man das am besten formuliert, aber ich denke, kann sich grob vorstellen, was gemeint ist.
Ich weiß sonst, was du meinst. Also, wenn ich früher live gegangen bin, hatte ich ja auch Elemente, die halt wichtig waren für den Song, bestimmte Samples oder auch Melodien oder ganze Sequenzblöcke, und habe da drumherum halt was Neues geschaffen.
Ja.
Aber so, dass der Song immer noch irgendwo erkennbar war, also der Originaltrack. Und ich finde es immer ganz schrecklich, wenn du auf ein Konzert oder so weiter gehst und die Leute spielen quasi die Albumversion.
Ja.
Weil dann könnten sie auch einfach ein Band laufen lassen.
Das macht doch Rolling Stones, ne? Die machen das doch.
Die sind 700 Jahre alt. Ist ja, also das sind ja andere Kriterien.
Also bitte, jetzt, ne? 800 mindestens, gefühlt.
Macht schon
jeder einzelne von denen.
Das macht schon einen komischen Eindruck, wenn da so jemand steht, der 70 ist und singt I Can Get No.
Also der eine ist ja, der Charlie Watts, der ist ja leider schon gestorben, der übrigens ein großartiger Jazzmusiker gewesen ist. Ne? Der hat in einer Jazz-Combo auch noch gespielt. Ich habe ein Album von ihm, das ich sehr mag. Ja, aber der Rest der Truppe, ja.
I Can Get No.
Ja, also genau. Mit 80 spiele ich auch einfach, lege ich die Kassette ein. Aber bis dahin mache ich halt dieses Mischformat.
Aber wenn du 80 bist, dann ist die Kassette so retro, dass sie schon wieder richtig cool ist.
Ja, genau.
Zwischendurch war sie schon mal wieder cool. Ne?
Ich habe mich da heute mit einer Kollegin drüber unterhalten, mit einer Arbeitskollegin. Dann sage ich zu ihr so, ja, ich mache hier Podcast und so. Und so, ach, wie interessant und so. Und ich sage, ja, wir reden so über Musiktechnik und so ein Kram und so. Und, ne, und heute haben wir Boris da, der hat ein Label und der bringt ja auch Sachen auf Kassette. Also, ach, Kassette, ja, das ist wieder ein Revival, ne? So, meine Kollegin ist auch so irgendwie so kurz vor der Rente. Aber das ist tatsächlich auch so, ich sag mal, bei den Leuten, die halt nicht wie wir in dieser Nische, in dieser Musiktechnik-Nische drinne stecken, auch die haben schon mitbekommen, dass es da tatsächlich so was Kassetten und so weiter
angeht,
ein Revival gibt, ne? Und man kriegt ja sogar wieder Geräte, ne? Jetzt haben sie den Sony Walkman, da gibt's jetzt irgendwie so ein von irgendeinem kleinen Hersteller so einen Nachbau. Für relativ wenig Geld, ich glaube 150 Euro, kann man sogar mit diesen orangefarbenen Kopfhörern kaufen.
Ja, cool.
Also da geht einiges.
Ja, muss ich mal gucken. Wir sind mal wieder zwei Kassettengeräte abgeschmiert. Ich brauche mal irgendwas, was die Kassetten tatsächlich dann auch wieder abspielen kann, die ich verkaufe. Echt eine gute Investition.
Ich bin eigentlich mit meinen Fragen schon durch. Sascha, sag mal was.
Was? Nee. hängen immer noch an der Stelle, vor allen Dingen, weil das auch so ein Kraftwerk-Zitat ist. Wir können nicht so gut reden, deswegen machen wir Musik.
Ja, das fand ich sehr charmant, ja, das stimmt.
Das wusste ich gar nicht.
Doch, das haben sie irgendwann mal in so einem Fernsehinterview gesagt. Mhm. Wir können nicht so gut reden, deswegen machen wir Musik. Ich tue mich auch immer schwer, wenn ich mit anderen Leuten zusammen Musik machen soll, weil ich einfach keine gemeinsame Sprache finde. Obwohl ich ein bisschen diese Musiksprache kann, ein paar Jahre so Musikschule gehabt und so, habe ich so mein eigenes Ding da entwickelt. Und das ist so total dilettantisch, stümperhaft. Rumexperimentieren. Also
stell mal dein Licht nicht unter dein
Schiff. Ja, du weißt, was ich meine, aber das ist so. Das
wir
ist
haben also, deine Sachen gehört. Das ist alles andere als dilettantisch.
Ja, aber das ist so spielerhaft und so. So eine Herangehensweise, ne? Und nicht so fokussiert, so auf Punkt genau. Und ich finde, das macht ja die Leute so charmant, wenn sie dann sagen, ja, ich mach das so und so. Und dann, ich muss da wirklich gerade drüber nachdenken, an der Stelle, wo du sagtest, so, ja, ich rede da nicht so gerne. Ja, und da habe ich mich so drin wiedergefunden, weil wenn ich hier sitze oder so, ich vergesse Raum und Zeit. Ich glaube, die Wut um mich herum könnte abfackeln und ich würde das erst dann mitkriegen, wenn ich selber anfange zu fackeln.
Ja, das kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Ich glaube, du, Boris, auch. Ne? Also man kommt so, wie hat das mal jemand genannt? Man ist in the zone.
Ja, oder in der Zone. Im Flow, ne? Sagt man ja auch.
Ja, genau, also, im Fluss, sagt man
auch. In der Psychologie ist das halt im Fluss sein. Und
Ja, das ist auch ein sehr angenehmes Gefühl. Von daher, nee, also ernsthaft, ich meine, deswegen.
Das erleben ja auch Zocker, ne? Oder Leute, die spielen.
Ja.
Nee, das ist doch anderes.
Nein, nicht zocken um Geld, sondern Computerzocken und so weiter. Ja. Die erleben das auch in den Flow. Und dass das ein sehr angenehmes Gefühl ist.
Ja, ich versuche das so gut es geht quasi zu triggern. Mhm. Und man kennt sich ja selbst. Mit der Zeit dementsprechend,
ja. Du hast am Anfang was gesagt, da möchte ich nochmal drauf einsteigen, in genau diesem Zusammenhang. Du hast gesagt, du bist es gewohnt, unter Druck kreativ zu sein.
Oh, das kann ich gar nicht.
Das könnte ich zum Beispiel nicht, wenn man mir jetzt sagt, so hier, mal mir mal ein Bild mit einem, was mir irgendwie ein Lächeln ins Gesicht zaubern, denke ich so, hä?
Ja, male ich einfach einen Penis auf ein Blatt Papier und dann, seht ihr? Ich muss es nicht mal machen.
Komisch, ich dachte gerade an das Gleiche, ne?
Ich nicht.
Doch.
Nein.
Pipi-Kacke-Humor geht immer.
Ja. Ja, ich mache das halt schon, also das, ich traue mir das zu, sozusagen.
Aber du sagtest du kommst auch aus der Werbung.
Ja, das muss man sich zutrauen, weil es jetzt nicht so ein man könnte es als ein etwas anstrengendes Arbeitsumfeld beschreiben, denke ich. Aber ja, ich weiß, dass ich am Ende was haben werde. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber es ist so. Und das gibt mir eine gewisse Ruhe dann beim Arbeiten oder beim Projekt. Ich weiß, am Ende, es wird schon klappen. Es wird schon irgendwie, am Ende fügt sich schon irgendwie zusammen. Und mit der, nicht, dass es immer klappt, aber ich muss ja so da rangehen. Nicht, wenn ich mich hinsetze und sage, es wird heute auf gar keinen Fall was, dann wird das Ergebnis wahrscheinlich tatsächlich nichts. Aber wenn ich denke, das klappt schon, dann klappt es auch meistens schon. Und wenn man halt natürlich schon mal ein paar Sachen rausgebracht hat, ich habe durchaus das ein oder andere Album fertig gemacht, dann weiß ich auch, dass ich mich jetzt sozusagen in dem Moment selbst nicht belüge, sondern das wahrscheinlich ist an dem Gefühl was dran. Und das gibt mir eine gewisse Ruhe und fast schon so eine Art Vorfreude auf den Moment, wenn ich denke, jetzt ist es ein Track. Also ich meine nicht, wenn es aufgenommen ist, sondern wenn ich den einen Sound oder was auch immer es ist, hab, denke, das ist es jetzt gerade. Und dann muss ich es dann auch fertig machen. Mhm. Ja, das ist das Beste irgendwie.
Ist das so, als ob du quasi, wie soll ich es formulieren? Ist es so, dass du eine Energiequelle anzapfst oder das Universum, den lieben Gott, was auch immer, und das sozusagen durch dich hindurch fließt dann?
Nee. Also ich keine Kritik an irgendjemand, aber ich bin jetzt nicht so der esoterische Typ. Auch wenn die Musik so klingt, ich weiß ich nicht, ich zapfe mich selbst an.
Klingt irgendwie komisch. Das wäre das ja. Also wenn du sagst so, ich zapfe das Universum an, ich zapfe meine eigene Kreativität an, die vielleicht in spirituell ausgedrückt, die in meinem Über-Ich vorhanden ist als Energie. Ja, und kann man, da müsste man natürlich so nochmal definieren, was Kreativität eigentlich bedeutet. Wo kommt das her? Ne? Wenn du, das ist ja nichts, was irgendwie, was man irgendwie üben oder lernen kann, ne? Sondern das entweder man, ja, ist doch, kreativ, doch, das kann man, oder definitiv man ist es nicht, trainieren.
Oder? Das kann man definitiv. Also niemand, den man als allgemein hin kreativ bezeichnen würde, würde sich, glaube ich, selbst als kreativ beschreiben. Es ist wie Ideen finden oder in speziell, das ist meistens Handwerk. Eine Idee haben ist eigentlich nicht so schwer. Wenn man weiß, wie das Handwerk läuft, seinen eigenen Workflow sozusagen, der ist halt für jeden individueller. Wenn man erstmal grob einen gefunden hat, auch wenn der immer mal ein bisschen anders sein kann oder gerne auch sein sollte, aber wenn man weiß, wie man in gewisse Ziele erreicht, sage ich mal, auch wieder egal, ob es jetzt kochen oder Musik machen oder fotografieren oder was auch immer ist, dann kann man das sozusagen üben, in den richtigen Wegen zu denken oder bei Musik machen, auf die richtigen Details zu hören, damit man quasi die guten Ergebnisse von den, oder die guten, die interessanten, ich rede gern von Sounds, weil es im Ambient-Bereich viel so texturbasiert, das ist nicht immer gleich eine Melodie oder eine, wie auch immer, manchmal ist es einfach ein Klang und ich denke, der hat was. Aber man kann mit ein bisschen Übung einfach lernen, die interessanten Klänge von den nicht so zielführenden zu unterscheiden. Und so funktioniert es auch mit, denke ich, mit jeder Art von Kreativität. Wenn man weiß, wie irgendwas funktioniert und wenn man sich wirklich damit beschäftigt, lange genug, dann setzt das Gehirn den Rest dann einfach so zusammen. Das macht es dann schon. Man muss dann einfach nur an sich selbst glauben, aber sozusagen der Gewissheit sein, dass dass man genug geübt hat, um was zu können. Also ich zum Beispiel, wenn man halt, ich habe schon ein paar Instrumente, aber auch jetzt nicht unendlich viele. Und umso die ich wirklich gerne benutze, die kenne ich richtig gut. Das ist auch, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Soundpack für den Digiton mache, ich kenne das Gerät. Ich kenne nahezu alle Einstellungen, weiß ich ungefähr, wie die klingen. Und umso mehr ich mit irgendwas vertraut bin, umso leichter fällt es mir, damit auch ein Ergebnis zu provozieren, sozusagen.
Du hast vorhin erzählt, dass man, dass du so 1000 kleine Entscheidungen triffst. Ja. Gehört dazu auch, zusammen mit der Kreativität, dass man sich selber, beziehungsweise das, was man dort tut, in jedem Moment auch reflektiert und sich quasi auch selber zuhört?
Ja, also nicht in jedem Moment, sonst kommt mir zu nichts, aber schon immer mal, klar, auf jeden Fall. Also ich finde, die gerade so im elektronischen Bereich ist ja das einer der vielen Vorteile, dass vieles dann, wenn man es erstmal sozusagen eingespielt, einprogrammiert, eingeirgendwas hat, dann läuft's ja. Also der Sequencer läuft und die Loops loopen und so. Dann man kann dann ja quasi relativ einfach sich mal zurücklehnen und zuhören, ohne dass man jetzt, ich sage jetzt mal, das Klavier weiter per Hand spielen muss, damit Geräusche rauskommen. Mhm. Und ich höre bestimmt so viel, wahrscheinlich sogar mehr zu, als ich tatsächlich mache, also bediene. Das ist wichtig. Das ist auch, also ich mache meine Musik auf Kopfhörern, aber ich lege sehr oft die Kopfhörer ab und gehe mal raus und gehe wieder rein, um die Ohren auch zu lüften oder zu entwöhnen. Wenn man zu lange das Gleiche hört, gewöhnt man sich ja auch teilweise an schrille Richtig. Töne und dann denkt man am nächsten Tag, das war ein bisschen krass jetzt gerade irgendwie. Aber ja, und dann muss ich einfach zuhören, denken, ist das gut? Ist dieser eine Loop, der irgendwie so dominant ist, ist der wirklich so interessant oder ist der eigentlich nur langweilig und ich habe mich dran gewöhnt? Und wenn er gut ist, bleibt er. Wenn nicht, muss ich halt nochmal einen Schritt zurückgehen. Aber ja, schon, also hinterfragen halte ich für super wichtig. Man darf sich aber nicht alles sozusagen kaputt nichts reden.
Überkritisch sein, ja. Ne?
Nee, es geht weniger um Kritik als einfach um, ja, einfach so eine Art von testen, ob es wirklich, also für mich ist es oft, ob meine Ohren, ob ich es angenehm finde, im wahrsten Sinne des Wortes angenehm. Also manche Sachen sind irgendwie anstrengend, ob akustisch für mich. Und, aber wenn die Ohren sich zu sehr dran gewöhnen, merke ich es halt nicht. Dann muss ich manchmal überlegen, ist das gerade, kann ich das jetzt 10 Minuten lang, wenn ich eine lange Version draus mache, vielleicht ist es auch nur 2 Minuten, aber könnte ich das jetzt so und so lang hören oder nervt es mich? Und wenn es nervt, dann ist es wahrscheinlich, dann ist es noch nicht so weit. Dann muss ich nochmal irgendwie nachbessern.
Oh, das kann ich alles so gut nachvollziehen.
Es ist oft so, dass ich dann am nächsten Tag drüber geschlafen habe, so die Ohren haben sich ausgeruht. Und wenn ich es dann höre und denke mir so, nee.
Was ist denn das für ein Mist?
Was ist das denn für ein Mist, ja.
Ja, das kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Das geht mir genauso. Also das ist so ähnlicher. Das ist, glaube ich, ein Prozess, dem glaube ich, jeder, der Musik macht, irgendwie sich, ich will nicht sagen unterwirft, sondern folgt.
Ja. Deswegen versuche ich das möglichst früh immer mal einfach den Raum zu verlassen, damit ich nicht bis zum nächsten Tag warten muss, ob es geklappt hat quasi.
Ja, auch dann diese Sachen wie halt mit voller Kanne hören, ne? Also beim Abhören oder so, volle Lautstärke, bam, rein. Das ist so blödsinnig, weil die Ohren, die werden irgendwann mal, sag ich mal, so unempfindlich, so taub. Du bist ja nicht mal in der Lage, so Kleinigkeiten rauszuhören.
Ja, also ich mache meine Musik relativ leise. Ich habe ziemlich empfindliche Ohren. Das ist schwer zu sagen mit Kopfhörern, aber also maximal Zimmerlautstärke. Mhm,
maximal, ja.
Ich versuche lieber mich also richtig stark, das dann auch, deswegen merke ich dann auch die Umwelt nicht so, oder merke auch nicht, wenn jemand dann in meiner Nähe ist, dann kann ich das nicht so gut, aber ich möchte mich richtig stark darauf konzentrieren, quasi ist schon fast körperlos in gewisser Weise.
Ja, was macht denn Boris, wenn er nicht für Seil Records irgendwas macht oder auf YouTube ein Video hochlädt oder an einem Synthesizer schraubt, um ein Soundpack herzustellen. Was macht Boris zur Entspannung?
Also wir haben seit letzter Woche 2 kleine Kätzchen adoptiert. Ist mehr so eine Art Tornado-Moment als Entspannung. Aber mit denen, ich hoffe, dass es irgendwann in Entspannung umschlägt.
Das schlägt um eine Spannung, ja.
Ansonsten, ja, ich verbringe Zeit, viel Zeit mit meiner Freundin. Ich gucke unheimlich gern Filme. Ich rede auch sehr, extrem gerne über Filme. Das ist da sind nämlich viel gesprächiger eigentlich. Ich spiele Nintendo. Oder ich weiß
ich
nicht,
auch.
wenn ihr mir irgendwie auf Instagram oder so folgt, ich mache schon sehr gerne Fotos auch. Also ich fotografiere vor allem gern Bäume. Das ist eine große, große Leidenschaft von mir. Okay. Sonne, die auf Bäume fällt, das ist gut. Also Wandern gehört dazu, damit man zu den Bäumen hinkommt. Ansonsten ruhige Sachen. Ich esse gern und habe einen ruhigen, gemütlichen Abend. Ich weiß nicht, aber das sind so meine Hauptleidenschaften. Ich geh nicht Fallschirm springen und
Was ist dein letztes Nintendo-Spiel gewesen, was du gespielt hast?
Ich habe Dave the Diver gespielt. Ich habe es aber noch nicht ganz durch.
Ah, okay. Ich habe die Demo davon auf der Switch schon rumliegen, aber da bin ich noch nicht dazu gekommen.
Das ist schon ganz cool.
Anzuspielen.
Auch gute Musik, tatsächlich.
Okay.
Ich bin auch total retro. Ich habe nur eine Super Nintendo.
Sag ich auch, das habe ich sehr gerne gespielt.
Die Dinger sind unkaputtbar.
Ja.
Laufen die noch an den modernen HD-TVs?
Ja, sieht nur scheiße aus. Zu clean.
Leider.
Es gibt tatsächlich Adapter, die man halt in HDMI-Port stecken kann, die diese Zeilen und das ist Geflicker und diese Umschärfe simulieren, damit du dann halt an dieses Look and Feel hast.
Wahnsinn, was es alles gibt. Das erinnert mich an den Chase Bliss Lossy mit den digitalen Artefakten.
Aber ich habe für diese Zwecke habe ich noch tatsächlich einen Röhrenfernseher, so einen kleinen. Wenn ich das richtige Retro-Feeling brauche, dann mache ich einen Röhrenfernseher.
Kann auch Star Trek gucken und so.
Genau. TNG auf dem Röhrenfernseher, damit die Uniformen besser aussehen. Und die Effekte. Was war denn dein letzter Film, den du gesehen hast, Boris?
Das war der letzte Film. Ich muss ganz kurz überlegen. Wahrscheinlich irgendwas blöd. Ich gucke auch gerne mal einen schlechten Film.
Lass mich raten. Sharknado.
Boah, ich musste auch gerade dran denken.
Sharknado habe ich alle gesehen, natürlich.
Nein,
zum wirklich? Teil mehrfach. Aber die ist nicht der letzte. Bei weitem nicht der letzte Film. Wahrscheinlich der letzte Film, den ich nicht kannte. Also ich gucke auch gerne Filme mehrfach. Weil der letzte Film, den ich nicht kannte, kann sein, dass es sogar Fast Furious 10 war. Jetzt habe ich nur Sharknado und das genannt. Das ist ein bisschen bitter. Aber so ist es gar nicht. Ja, ich gucke auch gute Sachen. Aber
ja, welche so super Produktion, so ganz diepe Sachen und dann, ja.
Also wenn du so auf trashige B-Movies stehst, da hätte ich ich weiß nicht, ob das ein Geheimtipp ist, aber da hätte ich vielleicht einen Filmtipp. Octalus.
Ah, ja, kenne ich.
Den kennst du?
Ja.
Der ist so gut.
Aber bei Schleefatz auch manchmal früher.
Da fahren sie, Sascha, musst du dir vorstellen, da fahren sie mit Jetskis durch ein Kreuzfahrtschiff.
Ja, schön.
Sehr geil. Und versuchen halt einem riesigen Oktopus-Monster auszuweichen, was das Schiff wie eine Konservendose aufknacken will. Sehr witzig gemacht, das Ganze. Ja.
Nee, sowas
das mag war
ich. Also ich mag gute Sachen, aber ich mag auch. Oder mich mag es nicht, aber ich gucke auch einen Film, um mich drüber zu ärgern. Das kann ich nicht richtig erklären, aber ich mach's. aber ich filme und
Serien. Aber du guckst jetzt, du bist jetzt kein niemand, der hier so, ich sag mal, wie heißen die, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, die normalen Fernsehsender gucken hier so RTL, Sack 1.
Da habe ich überhaupt kein Interesse dran.
Komisch. Ich treff immer mal Leute, die mir erzählen, so nee, normales Fernsehen gucke ich nicht mehr. Ich habe hier nur noch Streaming-Kanäle. Ich denke irgendwas hat da stattgefunden, dass die Leute so wenig gucken.
Was ich tatsächlich in linearen Fernsehen gucke, das ist Nachrichten. Dass ich den Nachrichtensender hier so anmache oder so, dann gucke ich so eine Viertelstunde und dann mache ich die Kiste aus und gut ist.
Da muss ich ja zu einer bestimmten Uhrzeit den
Fernseher
anmachen.
Das Gibt doch Nachrichtensender, da laufen 24 Stunden Nachrichten.
Ja, ich bin tatsächlich schon meine Eltern damals, wir sind gleich seit 94 Premiere-Kunden. Also
wow. Für
Sky und so. Und dementsprechend bin ich schon als Teenager aus dem linearen Fernsehen ausgestiegen und auch nie. Ich hatte nie das Bedürfnis, zurückgekommen, zu kommen. Also ich gucke Filme und Serien einfach, wie sie sind, sozusagen. Und aber nicht diese, ich mag auch nicht die deutschen Übersetzungen und so, das macht mich nervös. Ich mag alle Filme. Ich interessiere mich auch für, wie die einfach aussehen und so. Ich kann die aus verschiedenen Gründen. Ich kann auch einen blöden Film mit einem guten Look was abgewinnen. Mit einer
tollen Ästhetik. 300.
Ja. Nee, das ist eine fürchterliche Ästhetik. Schrecklich.
Ja, die Story gibt's da ja auch nicht.
Ihr habt noch nicht die spezielle Version von 300 gesehen.
Du meinst den zweiten Teil?
Die FSK 18 Vision.
Oh. Also Zack Snyder ist der schlimmste Regisseur auf der Welt.
Ja.
Also ich will es auch gar nicht so derailen, aber ich kann gut über sowas reden. Das finde ich schon
super. Ich muss ja, also da muss ich jetzt mal einen auspacken. Ich habe mir vorletzte Woche, ich weiß nicht mehr, habe ich mir tatsächlich nochmal von Disney Plus, ich habe mir tatsächlich nochmal Star Wars Andor, die Serie, angeschaut. Das sind irgendwie, ich glaube, 7 oder 8 Folgen. Und die sind so gut gemacht, sowohl designtechnisch als auch so von der Atmosphäre und soundtechnisch und so weiter. Und auch storytechnisch so gut gemacht, da können eigentlich alle anderen Star Wars Filme, kannst du eigentlich dann in eine Tonne packen. Also wer Star Wars Andor nicht gesehen hat, guckt's euch an. Ich fand's großartig.
Ich muss gestehen, dass ich nach der dritten Folge abgebrochen habe.
Warum? Das ist die beste Serie, die je produziert war.
Ich bin aber auch nicht so der Star Wars Fan. Wir sind alles, mir ist egal, wer der Vater von wem ist da im Weltall. Die sind alle verwandt.
Es kann nur einen geben. Islander!
Ja, Islander ist auch weird.
Da gibt's ja auch 5 Millionen Teile, glaube ich, ne?
Drei
Serien. Ich glaube, alle mit Christopher Lambert, ne?
Ich finde, das Interessanteste an Highlander ist, dass Sean Connery, der Highlander ist ja schottisch, ja?
Ja,
genau. Dass Sean Connery keinen Schotten spielt.
Ja, das hat mich auch gewundert, wo ich auch dachte, wieso spielt er keinen Schotten? Das ist so
seltsam, finde ich. Das kann ich eigentlich nicht glauben.
Ja, das stimmt, ja.
Das macht den Film für mich interessant, wie es zu der Entscheidung kam.
Der hat doch einen Spanier gespielt gehabt, der doch in Japan war.
Ja, irgendwie so.
Ja, das hat er auch gespielt.
Ja.
Ja, Sean Connery, das ist meiner Meinung nach sowieso der beste Bond gewesen. Alle anderen davor und danach waren einfach nur schlecht.
Ich fand noch den Dingsbums ganz gut hier, den Pierce Brosnan.
Nein. Doch. Nicht wirklich.
Ja,
nein.
George Lazenby for Life.
Doch, Remington Steel. Remington Steel.
Das war auch eine kranke Serie, ne?
Der im Begriff eines Gentlemans. Ja, Remington Steel. Mein Gott, war ich da jung. Oh Gott. Was fand ich denn toll?
Wie hieß die Frau noch? Blonde.
Nee, die war eher so rothaarig.
Nein, in Remington Steel. Ja. Die war doch blond.
Nee, die war so irgendwie so blond-rothaarig. Aber ich weiß, was du meinst. Die eigentliche Detektivin war. Und er war ja nur das Vorzeige.
Er war nur das Aushängeschild. Ja. Und sie hat die ganze Arbeit gemacht.
Boah, ich weiß es nicht mehr. Hallo, ich war da Kind.
Ich weiß noch, das lief auf, wie hieß der Sender noch? Tele5. Gut. Das lief immer auf Tele5.
Ja gut, später.
Den Sender gibt's aber nicht mehr.
Wie das damals lief, da lief das doch auf den ersten oder zweiten. Mein Gott.
Ja, boah, das
wir ist hatten doch nichts anderes.
Lange her. Wie alt bist du? 100?
Ich bin 77 geboren. Hallo, da hatten wir nämlich anderes.
77. Ja, Boris.
Ja.
Das war ein wunderschönes Gespräch.
Das freut mich.
Hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen, dich kennenzulernen.
Ja, fand ich auch.
Und ich hoffe, dass wir dich mal wieder einladen dürfen.
Ja klar, ich sag einfach Bescheid. Tendenziell bin ich einfach hier. Mach ich das Mikro an.
Genau, ich bin einfach da, mach das Mikro an und geht los. Super, dann vielen, vielen Dank.
Ja, danke euch für die Einladung und noch einen schönen Abend.
Genau, und auch. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr den Tobi sagen hören wollt.
Der Tobi ist nicht da.
Ja, der kann auch nichts sagen, oder?
Nee, aber dann mache ich das an. Der Probe-Podcast bei gemütlichen Talk im Proberaum. Tschüssi.
Tschüss.
Tschüss.